Ich wünsche euch, dass Gott euer Herz öffnet, dass ihr was versteht. Nicht, was ich sage, das spielt gar keine Rolle, sondern das, was Gott euch sagen möchte, durch den Text heute aus seinem lebendigen Wort. Und ich wette, man soll ja nicht wetten, aber ich garantiere euch, dass für jeden etwas dabei ist. Die Frage ist nur, hört ihr zu oder seid ihr schon wieder beim Mittagessen oder bei dem, was danach kommt? Ich bitte euch einfach, zur Ruhe zu kommen und wirklich zuzuhören und zu erwarten und neugierig darauf zu sein, was Gott dir und ihnen durch sein Wort auch vor dem Bildschirm heute sagen möchte. Gott schenke uns dazu seinen Heiligen Geist. Amen. Pastor Blake Wilson ist Pastor in Houston in Texas. Könnt ihr googeln, stimmt wirklich, nicht ausgedacht die Geschichte. Er wuchs in der Stadt Austin auf, ebenfalls Texas, wo die Menschen im Straßenverkehr nach seinen Aussagen ungewöhnlich nett zueinander sind. Ein Winken, ein Handzeichen auf der Autobahn, heißt in Amerika Interstate, und dann haben die ihn reingelassen, wenn er auf die linke Fahrbahn wechseln wollte. Und die haben das gemacht. In Austin, wo er geboren wurde, und dann zog er aus beruflichen Gründen nach Houston, wo er bis heute lebt. Und irgendwie fuhren die Menschen da wie bei uns in Deutschland. Schneller und egoistischer. Er wurde nicht reingelassen, als er winkte, lass mich rein, lass mich überholen. Nichts. Nicht so wie in Austin. Als er dann doch frech die Spur einmal wechselte und sich so da reindrängte in die linke Spur, war er zu langsam und wurde so lange angehupt und beschimpft, bis er wieder auf die rechte Bahn wechselte. Die Fahrschullehrer unter uns wissen, was das für ein Theater gibt. Ihm wurde also klar auf einmal, hey, in Houston, da muss ich mich anders benehmen. Da muss man schneller fahren. Da muss man frecher sein und sich reindrängeln und dann die Geschwindigkeit anpassen, damit man eben nicht weggehupt wird von der Straße. Das tat er. Und er fuhr schneller und schneller und schneller, bis er dann ganz schnell zu Hause ankam, bei seiner Mutter total fertig, weil er sich so konzentriert hatte. Und er sagte, Mutter, die in Houston, die fahren so schlimm, da will ich eigentlich gar nicht mehr hin. Die Nacht verging und morgens klingelte das Telefon. Die Polizei meldete sich bei ihm. Andere Verkehrsteilnehmer hatten ihn wegen seiner zu hohen Geschwindigkeit bei der Polizei angezeigt. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal wurde er angezeigt auf der gleichen Strecke, weil er anscheinend auch für die Houstoner zu schnell gefahren war. Er hat also drei Anzeigen am Hals wegen zu schnellen Fahrens. Und das waren drei Straftickets mit sehr hoher Geldstrafe. Auf frischer Tat erwischt und angezeigt. Und er wusste, er hatte keine Ausrede. Er war schuldig. Nach dem ersten Schock rief er einen Freund an, der ihm nach einer Weile sagte, dass er einen Weg wüsste, wie er um die Strafe herumkommen kann. Aber Blake Wilson, der Pastor, konnte sich nicht vorstellen, wie das gehen sollte. Er war erwischt worden, auf frischer Tat, war angezeigt worden und er war schuldig. Auch die Ehebrecherin in unserem Text heute war schuldig. Eindeutig. Da konnte man nichts mehr dran drehen, keine Ausreden finden. In Vers 4 unseres Predigtextes aus Johannes 8 steht, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden, in flagranti. Und sie wusste, sie kam da nicht mehr raus. Und sie ahnte, sie wird auch nicht mit dem Leben da rauskommen. Man hört keine Anrufe von der Frau, keine Zwischenrufe, die sagen, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr, das sind alles Lügner, die Pharisäer und Schriftgelehrten und dann das typische, ich bin unschuldig. Gar nichts. Die sagt nur zwei Worte, wenn ihr aufgepasst habt, in diesem Bericht von Johannes, ganz am Ende. Und jetzt steht sie nur da, in der Mitte, berichtet Johannes, bloßgestellt, wahrscheinlich auch nicht mehr ordentlich angezogen, denn sie wurde ja in Flagranti erwischt und dahin geschleift unter Schimpf und Morddrohungen. Und sie steht da einfach und weiß, es können jederzeit Steine fliegen. Und dass das nicht schön ist und wehtut, das kann sich jeder vorstellen. So steht sie da schuldig, ohne ein Wort zu sagen. Und dabei ging es den Schriftgelehrten und Pharisäern gar nicht um die Frau. Die interessierten sich auch nicht wirklich für die Sünde, die sie getan hat. Es ging auch kein bisschen um Gottes Gebote oder um das Gesetz. Es ging nur darum, Jesus eine Falle zu stellen, ihn fertig zu machen. Und die Gebote, die Worte Gottes, die ja heilig sind, zu missbrauchen für ihre Zwecke. In Vers 6 berichtet Johannes, das sagten sie aber, die Schriftgelehrten und Pharisäer, um Jesus zu versuchen und dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Das war der eigentliche Grund. Die arme Frau, erwischt, schuldig, in der Mitte stehend, war nur Mittel zum Zweck. Die Gebote Gottes, das Gesetz des Mose, nur Mittel zum Zweck, zum Missbrauch, um Jesus anklagen zu können. Haben Sie, hast du das schon auch mal gemacht? Die Worte Gottes, Gottes Gebote, benutzt, missbraucht, um andere anzuklagen, um auf die Sünde zu zeigen, um darauf hinzuweisen? Ist das der Sinn der Gebote, Angst zu verbreiten? Oder wollen sie zum Leben führen? Wie benutzt du die Worte Gottes? Wie gesagt, die Schriftgelehrten und Pharisäer waren absolut im Recht. Die Frau war schuldig, die Frau war Sünderin, die Frau hat die Ehe gebrochen. Aber was sie da tun mit dem Wort Gottes, war nicht in Ordnung. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen und auch nicht sein heiliges Wort und seine Gebote. Das jüdische Recht, die Gebote Mose, sind auf ihrer Seite. Für sie war Jesus nur ein Mensch, ein Hochstapler, ein Scharlatan, ein Sektenführer und das einfache Volk folgte ihm. Und das hat sie so richtig gewurmt und sauer gemacht. Und anstatt genau hinzuhören, ob da was Wahres dran ist, wollten sie ihn nur verklagen und fertig machen und ihm eine Falle stellen. Der Sohn Gottes, Gottes versprochener und prophezeiter Rettung Messias, dieser Jesus auf keinen Fall. Da verschwende ich nicht einen Gedanken dran. Und das ist oft der Fehler von uns Menschen, keinen Gedanken daran zu verschwenden und überhaupt noch nicht mal die Möglichkeit einzuräumen, dass Jesus das sein könnte. Und sie nennen ihn hier, obwohl Luther es Meister übersetzt, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn so ansprechen, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Eigentlich steht da nur Lehrer, noch mal weniger als Meister. Du bist nur ein Lehrer, du bist nicht der Sohn Gottes, du hast mir nichts zu sagen, du bist auch kein Rabbi. Da steht nur Lehrer im Griechischen. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Ohne zu glauben, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und jetzt haben sie Jesus genau dort, wo sie ihn haben wollten, egal was er sagt. Er kommt dann nicht mehr raus, reiben sich die Hände und grinsen sich innerlich einen weg und sagen, so, jetzt haben wir dich. Und die Falle ist gut und die Falle ist listig und clever. Keine Chance eigentlich für Jesus. Verurteilt er sie, diese Sünderin? Dann wissen alle Zöllner, alle Prostituierten, alle Sünder, alle Kranken, dass er doch nicht der ist, der auf ihrer Seite ist. Er ist doch nicht für die Armen und Kranken und Sünder und Zöllner und Prostituierten gekommen. Dann ist sein Ruf hin. Lässt er sie ungestraft frei, verachtet, verhöhnt er, verwirft er das Gesetz des Mose. Und damit ist interessant, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten genau das Gesetz so bezeichnen. Es ist nicht das Gesetz Gottes, sie sind nicht die Gebote Gottes, sondern es sind Gesetze von Mose, die er uns gegeben hat. Ahnen die Pharisäer und Schriftgelehrten vielleicht, dass Gott auch Schuld vergibt, gnädig ist, barmherzig sein kann, auch wenn die Schuld eindeutig und ohne Zweifel ist? Schriftgelehrte heißen sie ja, weil sie Gelehrte der Schrift sind. Die kannten sie aus wie kein anderer. Da können wir nicht mithalten. Die kannten das auswendig. Und dann kannten sie auch 2. Mose, Kapitel 34, die Verse 6 und 7. Da steht, Gott ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Ahnen Sie, dass es in Gottes Geboten auch diese Zeile gibt, du sollst nicht töten? Passt da nicht irgendwas nicht zusammen, dass Sie jemanden steinigen wollen zu Tode, obwohl in den Geboten steht, du sollst nicht töten? Mose sagt uns aber im Gesetz, wir dürfen die Frau steinigen. Ja. Aber der größte Fehler von ihnen war, dass sie die Rechnung ohne den Sohn Gottes gemacht hatten. Ohne auch nur überhaupt ein Fünkchen zu überlegen, könnte es nicht doch der Sohn Gottes sein? Weil wenn sie das geahnt hätten, dann wäre ihnen klar geworden, wenn das ist, haben sie keine Chance. Meinen wir als Menschen, wir könnten Gott hinters Licht führen? Wir könnten ihn reinlegen, ihm listige Fallen stellen und er tappt da rein, weil er der liebe Gott ist und so ein bisschen daddelig ist und so ein bisschen senil und dement? Manchmal denken wir das. Das hat Gott ja nicht gesehen. Doch hat er. Und wir sind noch so clever, unsere Ausreden können noch so clever sein. Und Gott sagt trotzdem, du hast gesündigt. Du hast gute Ausreden. Das war ja nur eine Notlüge. Und Gott sagt, nö, das war eine Lüge. Diese Option Notlüge, die kommt in der Bibel gar nicht vor. Aber wir machen uns manchmal das so, wir biegen uns das zurecht, als ob Gott nicht alle sehen würde. Nicht unsere Gedanken, nicht unsere Worte, nicht unsere Taten. Und er sieht es doch. Nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten versuchen, Gott reinzulegen. Wir tun es manchmal auch. Wenn man etwas mitnehmen kann, auf jeden Fall schließt niemals den Gedanken aus. Wenn du hier sitzt oder vor dem Bildschirm und du bist nicht sicher, wer Jesus ist. Ist er Lehrer? Ist er ein toller Mensch? Ist er Philosoph? Ist er Heiler? Ist er Arzt? Schließ nicht aus, niemals, dass er tatsächlich der Sohn Gottes sein könnte. Weil dann kannst du es tun wie einer der Obersten, der Pharisäer und Schriftgelehrten, Nikodemus. Der hat das Gefühl, da ist mehr dran an diesem Jesus. Und Johannes 3, also 5 Kapitel vor unserem Ehebruchtext, kommt Nikodemus, einer der Obersten der Juden, zu Jesus in der Nacht und fragt ihn, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Soweit waren wir schon. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus ahnt und lässt sich die Option offen, er könnte es sein. Viele von euch haben gezweifelt und doch irgendwann erkannt, er ist es tatsächlich. Jesus ist der Sohn Gottes. Viele von euch eben auch mit höheren Jahren. Auf einmal war das klar, dieser Jesus ist es. Ich hätte es selber nicht geglaubt. Dass Jesus gelebt hat, kein Thema, dass er ein cleverer Mensch war, ein Lehrer, gute, weise Worte gesagt hat, kein Thema. Habe ich immer geglaubt, das ist Jesus. Aber auf einmal habe ich erkannt, er ist mehr. Er ist der Sohn Gottes. Egal wie viel Zweifel ihr habt, wie viele Fragen ihr habt, schließt es nicht aus, dass Jesus es sein könnte. Denn dann kommt ihr vielleicht so weit, dass ihr wie Nikodemus hingeht und nachfragt. Macht es nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten in unserem Text. Und denkt, ihr werdet cleverer als der Sohn Gottes, ihr seid es nicht. Wir können Gott nicht hinters Licht führen und wir sind auch nicht so clever, ihm Fallen zu stellen. Und dann wird der Text richtig genial. Ja. Das ist ja wie so ein Film. Gibt es ja auch Verfilmungen, die sind auch klasse, aber stellt euch das einfach im Kopf vor. Die Frau in der Mitte, die Schreien, der schreiende Mob von Pharisäern, Schriftgelehrten und anderes Volk drumherum und Jesus auch an der Seite. Und sie sagen, was sagst du, Jesus? Und Jesus sagt gar nichts. Es steht in Johannes dann, aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Absolute Souveränität, göttliche Überlegenheit, göttliche Coolness, würde man heute sagen. Jesus brauchte keine Zeit, um nachzudenken. Warum Jesus das tut, wird nicht erklärt, nicht mit einem Wort, was er da schreibt, das wäre super interessant gewesen, oder malt, wird nichtmals angedeutet. Ist es ohne Bedeutung, wenn Jesus das macht? Garantiert nicht. Ich glaube, dass der Sohn Gottes nichts ohne Grund getan hat. Bückt sich Jesus, um sich auf das gleiche Niveau der Schriftgelehrten und Pharisäer zu begeben, ganz tief unten? Ja, Jesus hat seinen Thron ja wirklich verlassen und hat sich niedergebückt für uns Menschen. Heiligabend, ihr erinnert euch. Gott ist Mensch geworden. War es das Zeichen, hey Leute, ich bin zu euch runtergekommen. Oder ist es eine symbolische Handlung Jesu, der sagt, hier bin ich jetzt bei euch. Fragt mich, ich bin da, nutzt das aus. Gott hat euch die Gebote gegeben, nicht Mose. Gott hat sich auf den Weg gemacht, ist schon im Alten Testament Mose begegnet und hat ihm etwas aufgeschrieben. Und dann wird es interessant, weil dieser Vergleich, dieser Bericht von Johannes und Jesus bückte sich und schrieb etwas mit seinem Finger auf den Boden, kommt tatsächlich an mindestens zwei Stellen vor in der Bibel. Das eine ist, als Mose interessanterweise die 10 Gebote empfangen hat von Gott, seine 2 Steintafeln. 2. Mose 31, Vers 18 sagt nämlich, und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab Gott ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln beschrieben, mit dem Finger Gottes. War es der Wink mit dem Zaunpfahl, dass Jesus sagen wollte, hey, Gott hat die Gebote geschrieben, ich kenne die, ich weiß den Grund, warum er das getan hat. Die andere Stelle, vielleicht habt ihr die schon mal gehört, aus Daniel 5, Vers 5. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Mene, mene, tekel, upasin. Was heißt, du wurdest gezählt, du wurdest gewogen und du wurdest für zu leicht empfunden. Will Jesus damit sagen, kennt ihr die Stelle? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten kannten die Stellen mit dem Finger Gottes. Eure Argumente habe ich gehört, habe sie gewogen und sie für zu leicht empfunden. Mit anderen Worten, eure Argumente taugen nichts. Was ihr hier abzieht, ist nicht in Ordnung. Johannes berichtet weiter in Vers 7, als sie ihn nun beharrlich fragten, nun sag schon, was sagst du jetzt? Richtete er sich wieder auf, kam wieder hoch, stand auf, machte sich groß, Brust raus und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Sünde ist Sünde. Habt ihr aufgepasst, was Jesus sagt und was er nicht sagt? Jesus sagt nicht, wer noch nie Ehebruch begangen hat, der werfe den ersten Stein. Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, ohne die zu spezifizieren, egal welches ist, Lüge, Diebstahl, in Gedanken oder in Worten oder ausgeführt in der Tat, wer von euch ohne Sünde ist, ohne jegliche Sünde, der werfe den ersten Stein. Dürftest du einen werfen? Ich habe zwei hier. Würdest du sagen, hey, das bin ich? Ich bin ohne Sünde. Ich bin autorisiert, jetzt von Jesus zu werfen auf die Sünderin, die sie ja war. Sünde ist Sünde. Eine Einteilung in schwere oder Kavalierssünden oder Notsünden ist menschliches Denken, nicht Gottes und Jesu Denken. Wer ohne Sünde ist, egal welche, auch in Gedanken. Sünde ist Sünde, in Gedanken, Worten oder Taten. Nur weil ich an Ehebruch gedacht habe, bin ich doch nicht wie die, die es ausgeführt hat, in Flagranti erwischt, auf frischer Tat. Ich habe mir das zwar manchmal ausgemalt, mit manchem netten Mädchen oder Frau, aber getan habe ich es nicht. Ich bin nicht so schlimm wie die. Die hat es ja wirklich durchgeführt. Und Jesus sagt, kennt die Bergpredigt vielleicht auch? Nee. Gedanke reicht. Du hast kein Recht zu werfen, wenn du in Gedanken eine Bank ausgeräumt hast. In Gedanken dem Gegenüber, weil er so blöd ist, ins Gesicht geschlagen hast, es nicht getan hast, aber allein diese Wohltat daran zu denken, ja, dem würde ich mal gerne eine reinhauen. Sünde. Kein Recht, Steine zu werfen. Was passiert? Das ist so eine klasse Sache. Und Jesus bückte sich wieder, nachdem er aufgestanden war, sein Ding gesagt hatte. Er bückte sich wieder und schrieb wieder auf die Erde. Und dann stellt es euch wieder vor, wie so ein Film, der vor euch abläuft. Als sie das hörten, gingen sie hinaus. Einer nach dem anderen. Und dann wird spannend, dann steht da die Ältesten zuerst. Ich frage die Ältesten unter uns, wieso die Ältesten zuerst? Vielleicht, weil man als älterer Mensch die Schuld erkennt im Leben, oder vielleicht, weil sie schon der Haufen mit den Jahren immer größer geworden ist, der Schuld und der Sünden. Ich glaube, und das merke ich selber, man guckt als älterer Mensch öfters mal zurück in die Vergangenheit, was man da gemacht hat. Und da heißt es ja in der Bibel an, und gedenke nicht der Sünde meiner Jugend. Das fällt einem in jungen Jahren gar nicht auf. Da redet man frei Schnauze, man verletzt Leute, obwohl man es gar nicht will. Man tut Sachen, wo man nicht drüber nachdenkt. Aber im Alter denkt man, oh, da habe ich jemanden aber damals verletzt, mit Worten. Das habe ich damals nicht kapiert, jetzt sehe ich es. Vielleicht verließen die Ältesten zuerst diese Runde, diesen Mob, weil sie genau wussten, ich bin nicht derjenige ohne Sünde. Und die Jungen, die bilden sich oft ein. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich an die Gebote Gottes gehalten. Ich finde mich super und Gott müsste mich da auch super finden. Als junger Mensch bildet man sich das ein und hinterfragt manchmal nicht das, was man tut, denkt und sagt. Als junger Mensch kann man sich noch gut selbst täuschen. Im Alter fällt das mit jedem Lebensjahr schwerer und schwerer. Und denkt sich, oh, das war eine schwere Zeit damals. Da habe ich viel Mist gemacht, viel Sünde, viel Schuld aufgehäuft. Und dann ist es jetzt wie hier jetzt. Still. Der ganze Mob, diese Aufregung, diese Mordlust, die Steine zu werfen, die Sünde zu rächen, für Gott zu arbeiten, indem ich diese Ehebrecherin steinige. Alle weg. Und es ist still. Alle sind weg. Die Frau steht immer noch in der Mitte. Jesus kniet immer noch da. Da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Und dann kommen die einzigen zwei Worte der Frau. Sie aber sprach, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Nur zwei Worte. Keine Bitte um Vergebung. Nicht direkt ausgesprochen. Niemand, Herr. Haben die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus einfach nur als Lehrer bezeichnet? Bezeichnet die Frau jetzt Jesus als Herrn? Niemand Herr. Der einzige Mensch, der ohne Sünde war und ist, Jesus, der einzige Mensch, der das Recht gehabt hätte, den Stein zu werfen, tut es nicht. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, sie hat gesündigt. Jesus sagt nicht, alles gut und schön, wir kehren das unter den Teppich. Nein, es war Sünde. Und Grund genug, sie verdammen zu können dafür. Das war's mit dir. Du hast dein Leben verwirkt. Du seist verdammt. Der Sohn Gottes hat die Macht dazu und das Recht als Einziger. Doch dann kommt keine Verdammung, sondern Freispruch mit der neuen Chance, mit dem Auftrag von Jesus zu leben nach Gottes Geboten, nach Gottes Geboten und nicht mehr zu sündigen. Es ist keine Bedingung. Du kannst jetzt leben, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er nicht, sagt er nur indirekt Jesus. Aber er sagt auch, das ist nicht geknüpft, wenn du jetzt wieder sündigst, dann dürfen sie dich steinigen. Nein, es ist immer der Auftrag. Jedes Mal, wenn sie oder du sündigen, sagt Jesus zu dir und zu ihnen, sündige hinfort nicht mehr. Und wenn du es dann doch tust, was wir wahrscheinlich alle tun, darfst du wiederkommen. Und Jesus sagt dir genau dasselbe wieder. Vergib dir die Schuld und sagt, sündige hinfort nicht mehr. Und nennt es bei der Wahrheit. Und vergib dir, wenn du zu ihm kommst, wenn du ihn Herr nennst. Jesus könnte verdammen, aber das war nicht sein Auftrag. Ich hoffe, das ist euch klar. Johannes 3, Vers 17, der nach dem bekannten Vers kommt. Dort steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn, dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und wer hat in der Geschichte nicht an den Namen des Sohnes Gottes geglaubt? Die Frau sagt niemand, Herr. Die Pharisäer sagen, Lehrer, was sagst du? Blake Wilson, der Pastor aus Houston, Texas, fragte seinen Freund, was muss ich tun, damit ich der Strafe entgehe? Und sein Tipp, den er erhielt, war folgender. Geh zu dem zuständigen Richter und zeig ihm deine 3 Straftickets. Und du wirst sehen, was passiert. Und genau das hat er gemacht. Und das ist in Texas so üblich. Man kann das machen. Und nachdem der Richter dann tatsächlich seine 3 Straftickets gesehen hat, die Strafe, Speeding, ne, zu schnell gefahren und wie hoch die Strafe ist, hat er Folgendes in den Raum gefragt. Ist jemand anwesend, der den Angeklagten Blake Wilson anklagt und für schuldig bekennt und es bestätigt seine Straftat? Und der Freund sagte, in der Regel ist kein Schwein da. Nicht der Polizist, der angerufen hat, nicht die 3 Personen, die ihn angezeigt hat. Und wenn keiner da ist in diesem Moment, der das bestätigen kann, der Beweise dafür hat, der sagt, Blake Wilson ist 3-mal zu schnell gefahren, hat der Richter keine andere Wahl, als zu sagen, Klage abgewiesen. Auf Englisch Case dismissed. Keiner war da, wie bei der Sünderin. Und so entkam der Pastor Blake Wilson seiner Strafe. Und das ist übrigens auch der Weg, wie du freigesprochen wirst im Gericht Gottes, im jüngsten Gericht, indem du sagst, Jesus hat meine Schuld am Kreuz durch sein Blut bezahlt. Und dann sagt Gott, Case dismissed, Anklage fallen gelassen, keine Strafe. Und wer das nicht sagen kann, er kann sich davon nicht freikaufen, von dieser Schuld, und wird verurteilt. Deswegen ist das ein schönes Beispiel, wie du, wie sie um die Strafe, um deine Schuld herum kommst vor Gott. Dass Jesus nämlich derjenige ist, der dich freisprechen kann von aller Schuld, so wie er es mit der Ehebrecherin gemacht hat. Jesus kann nicht nur verdammen, er könnte es, Jesus kann dich freisprechen. Und Gott sagt dann, Fall, Anklage, abgewiesen, du bist frei. Ich hoffe, das ist so ein bisschen rübergekommen. Auch wie wir mit Sündern umgehen sollen, mit uns umgehen sollen. Die Sünde nicht verharmlosen. Aber wir sind nicht dazu da, zu richten und zu urteilen, sondern Menschen zu Jesus zu bringen und die beiden dann alleine zu lassen. So wie bei der Frau, die gesündigt hat. Und dann sind die beiden alleine. Und Jesus spricht sie frei. Dann verurteile ich dich auch nicht. Freigesprochen. Anklage abgewiesen. Case dismissed. Und ich hoffe, dass du das auf deinem Herzen hast, dass du Jesus mitnimmst, weil wir stehen irgendwann alle, da kommen wir nicht drum rum, vor dem Herrn, unseren Richter. Und wenn du dann sagst, Jesus hat meine Schuld bezahlt, dann sagt Gott genau dir das, was heute die Ehebrecherin erfahren musste. Du bist freigesprochen, Anklage abgewiesen, ab ins Paradies mit dir. Du darfst. Amen.